Andreas, ich habe ja schon mit vielen Lehrern gesprochen, aber du hast vor ein paar Jahren die für mich brutalste Aussage gemacht. Und ich würde gern wissen, ob du das heute auch noch so sagen würdest. Also du hast damals gesagt, in deinen Adern fließt kein Blut, es sei denn, du verletzt dich und man sieht das Blut.
Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Wo sind jetzt die Adern?
Und die scheinen ja durch.
Ja, aber es scheint so, als wären hier Adern drinnen. Aber es scheint das so, es ist Farbe. Es ist Farbe und der Gedanke sagt, das sind Adern. Und was ich damals damit gemeint habe, es hat natürlich noch immer Gültigkeit.
Nämlich
Dass in unserem Körper reine Energie ist, Bewusstsein. Aber jetzt gibt es keine Adern, jetzt gibt es kein Herz, jetzt gibt es keine Lunge, kein Nervensystem, keine Muskulatur. Gibt es in einem geträumten Objekt, das sich bewegt, Muskulatur, Nervensystem, Adern, Organe, Herz, Gehirn? Gibt es das alles oder ist das jetzt ein Gedanke?
wenn man sagt, ist es ein Gedanke und dann sind es einfach Begriffe,
Genau,
die ja nicht
genau.
nur, die auch in Büchern vorkommen und so weiter
Genau.
und die auch hilfreich sind, um sich über Zusammenhänge zu verständigen.
Genau. Aber aus der Sicht sozusagen, was du wirklich bist, wenn du hier tief, tief, tief eindringst, siehst du, es gibt nichts anderes, als was jetzt hier ist. Und was nimmst du jetzt wahr? Du siehst, du fühlst, du hörst, du riechst, du schmeckst. Aber du nimmst keine Adern wahr. Du nimmst kein Gehirn wahr. Also gibt es das auch nicht.
Ich kann aber den Gedanken wahrnehmen, dass
Genau.
ich zum Beispiel an Adern denke,
Genau,
oder?
aber das ist ein Gedanke. Ein Gedanke sind nicht die Adern. Ein Bild im Kopf ist nicht sozusagen das Objekt. Es ist nichts anderes, als wenn wir nächtlich träumen. Wir träumen hier, wir sitzen gemeinsam hier bei dieser Veranstaltung, unterhalten uns und wir wachen auf. Und sehen, es ist nichts passiert. Es waren Erscheinungen. Aber in den nächtlichen Erscheinungen, die geträumt werden, die bewegen sich einfach. Die werden einfach bewegt. Und mir ist ganz klar, dass das sehr radikal ist. Und dass man hier eine tiefe, tiefe, tiefe Innenschau sozusagen hier notwendig ist. Aber wenn man sich wirklich in die Wahrheit, in den Moment hineinfallen lässt, dann sieht man, dass alles, was über den jetzigen Moment hinausgeht, ein Konzept ist.
Aber um beim Beispiel zu bleiben in Träumen, also ich erlebe es öfters, dass im Traum ein Gefühl da ist und dann wache ich auf und das Gefühl ist aber geblieben.
Ja, das ist die nächste Sequenz. Das ist die nächtliche Sequenz. Dann kommt sozusagen die Sequenz des Alltags und das Gefühl sozusagen zieht sich aber in die nächste Sequenz mit hinein. Das ist alles. Und im Endeffekt ist es wieder ein Gedanke, der sozusagen den unendlichen ewigen Traum teilt in einen Nachttraum und in einen, also er sagt, da ist es ein Nachttraum und hier ist die Realität. Und in Wirklichkeit lass die Gedanken weg und du siehst, es ist ein Lebensfilm, es ist ein Traum.
Aber der Lebensfilm ist nicht von meinen Gedanken abhängig, der ist sowieso da. Also,
Genau, genau.
und die Gedanken sind eigentlich auch Teil des Lebensfilms, ne?
Ja, die Gedanken haben sozusagen eine Besonderheit, dass die Gedanken trennen. Die Gedanken implizieren, wenn wir den Gedanken glauben, implizieren sie hier einen real existierenden Alltag, eine real existierende Welt und in der Nacht wird geträumt.
Also sie trennen aber nur, wenn ich dran glaube, an den
Genau,
Gedanken.
genau. Daher sage ich immer wieder, meine einzige Empfehlung ist, den Gedanken nicht zu glauben, sich zu lösen von den Gedanken. Dann wird gesehen, Schritt für Schritt, dass es nichts anderes gibt als das, was wahrgenommen wird. Und zu deiner Ursprungsfrage, ja, dann sehe ich auch, ich kann hier zwar greifen, ich sehe hier und nur der Gedanke sagt, in meinem Unterarm fließt Blut in Adern.
Aber bei praktischen Angelegenheiten glaubst du doch auch die Gedanken. Also wenn du zum Beispiel ein Computerproblem hast und du willst rausfinden, woran liegt das, dann glaubst du vielleicht erstmal den Gedanken, vielleicht liegt es daran, um rauszufinden, ob es daran liegt oder nicht.
Ja, das hat dann eine Besonderheit. Also wenn du wirklich dich innerlich zurückfallen lässt und dich löst von den Gedanken, dann löst sich der psychologische Verstand auf. Die praktischen Gedanken kommen und sie werden nicht mehr so geglaubt, wie sozusagen die Person an die Gedanken glaubt. Das ist dann eine eigene Energie. Es wird sehr wohl praktisch sozusagen verfolgt, diesen Gedanken, aber du weißt ganz genau, du bist nicht der Denker dieses Gedanken. Und alles fügt sich von selbst.
Und was bist du überhaupt?
Das Unbekannte. Das nicht sichtbare, das nicht wissbare, das einzige, was es gibt, was auch du bist, was wir alle sind.
Bist du gar nicht mehr mit der Form identifiziert? Mit der Form deines Körpers? Oder?
Also, natürlich nicht mehr so wie früher. Natürlich gibt es doch immer Aspekte, wo man auch in den Lebensfilm ab und zu reingezogen wird wieder. Wo kurz Identifikation oder ein bisschen Identifikation stattfindet. Aber dann sozusagen, wenn die Situation zu Ende ist, dann zieht sich die Identifikation wieder zurück und dann weiß man sozusagen, was passiert, was geschehen ist.
Das passiert automatisch, das Zurückziehen auch wieder.
Alles geschieht automatisch. Alles.
Wer hat es programmiert?
Niemand. Es gibt keine Programmierung. Es gibt nur Bewusstsein.
Tja, schwer dann weiter zu fragen.
Ja, schwer darüber weiter zu reden.
Aber es sollte auch nur eine Einführung sein, vielleicht habt ihr auch Fragen.
Also wie bei den vorigen Talks, den Menschen geht es darum, um frei zu sein, um Freiheit, um einfach frei zu sein. Und der Mensch glaubt, er ist frei, wenn er alles im Außen bekommt. Das dachte ich auch immer. Ich habe geglaubt, wenn ich alles im Außen bekomme, bin ich frei. Dann bin ich der glücklichste Mensch. Irgendwann habe ich eingesehen, es ist unmöglich, alles zu bekommen, was man sich wünscht. Es ist einfach unmöglich. Und darin liegt schon Leid. Und die wahre Freiheit ist frei sein von dem Glauben der Gedanken. Das ist die wahre Freiheit. Denn es gibt kein anderes Gefängnis als ein Gedankengefängnis. Da gibt's einen spirituellen Lehrer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich glaube, der hat sich jetzt zurückgezogen, der ist im Gefängnis erwacht. Der war eingesperrt und ist im Gefängnis erwacht. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Der hatte seine Zelle, nicht mehr, nicht weniger. Der ist in die wahre Freiheit eingebrochen. Im Gefängnis. Ich weiß nicht, was... Ich war nicht dabei, aber ich weiß, was geschehen ist. Er hat sich von seinen Gedanken gelöst. Das Gefühl der Trennung hat sich aufgelöst. Und hat gesehen, dass nicht er im Gefängnis ist, sondern das Gefängnis in ihm ist. Dass er in Wirklichkeit frei ist. Das, was er ist. Sade Nadine, glaube ich, heißt
er. Ja, genau. Ja. Aber das war, also ich habe das Buch von ihm gelesen damals. Das war also kein Gefängnis mit Einzelhaft, wo er da sehr, sehr allein und in Ruhe war, sondern es war ein amerikanisches Gefängnis, wo er dauernd quasi in Lebensgefahr war. Durch Farbige, die mit da drin waren und so. Mhm. Und diese dauernde Ausnahmesituation, die hat wohl ziemlich viel bewirkt.
Ne? Ja, ja.
Und die dauernde quasi Todesnähe oder, ja, auf jeden Fall, es war.
Genau. Er hat sich hingegeben. Er hat sich der Situation, er hat nicht mehr gegen die Situation angekämpft. Wie gesagt, ich war nicht dabei, aber ich verstehe die Mechanismen. Er hat gegen die Situation nicht mehr mental angekämpft. Er hat losgelassen, er hat sich hingegeben. Und plötzlich ist das Erwachen geschehen.
Aber wer ist da, der an Gedanken glauben könnte oder nicht glauben könnte?
Niemand. Das Sein selbst, Bewusstsein selbst. Es gibt nichts anderes als Bewusstsein. Bewusstsein erkennt sich einmal als Bewusstsein und einmal nicht als Bewusstsein. Es ist nichts anderes hier als Energie, als Essenz. Nichts anderes. Ganz egal, ob es deine Uhr ist, ob es dein Hemd ist, mein T-Shirt ist, der Boden, es ist reine Energie.
Und wenn man in Ohnmacht fällt, ist kein Bewusstsein mehr da.
Bewusstsein ist immer da. Aber das Bewusstsein ist sich selbst nicht mehr bewusst.
Und darüber ist es sich auch nicht bewusst.
Nein. Das Bewusstsein braucht den Inhalt, dass es sich sozusagen selbstbewusst sein kann. Deswegen entsteht hier diese Welt, der Moment. Sonst hat das Bewusstsein keine Aufgabe. Das Auge, ich glaube gestern habe ich dieses Beispiel hergenommen, das Auge ist nur das Auge, wenn es etwas zum Sehen hat. Was hat das Auge sonst für eine Funktion? Was hat das Ohr für eine Funktion, wenn es keine Akustik gibt? Was hat die Nase für eine Funktion, wenn es sozusagen keine Gerüche mehr gibt?
Hat Bewusstsein was Wesenhaftes?
Wenn du was Persönliches meinst, nein, es gibt nichts Persönliches. Und manchmal sage ich unpersönlich, aber auch unpersönlich stimmt nicht. Denn wenn es etwas Unpersönliches geben würde, würde es auch etwas Persönliches geben. Es kann eben nicht darüber gesprochen werden. Das ist das Wunderbare.
Also tust es doch jetzt. Ja, Sprich doch drüber.
Ich probiere es. Es sind Hinweise, die es aber niemals treffen können. Niemals. Du kannst das Bewusstsein niemals sozusagen einpacken und überreichen, zeigen. Es sind nur Hinweise, egal wer drüber spricht. Es ist immer vergebene Lebensmühe.
Das finde ich nicht. Es ist einfach schön, darüber zu hören.
Ja. Ja, aber du kannst den Kern niemals treffen.
Aber es macht den Eindruck, als wenn es drüber zu reden oder zu hören von dir, als wenn es näher an den Kern bringt oder so.
Ja, es scheint so, klar. Weil einzig und allein bei dir der Mind, der Verstand, langsam wird, sich zurückzieht und dann öffnet sich etwas in dir. Also es sind immer die Gedanken. Verhaftung, Verklebung mit den Gedanken, Enge, Kontraktion, Loslösung von den Gedanken, weniger Gedanken, Freiheit, Expansion.
Aber brauche ich nicht Gedanken, um dir Fragen stellen zu können?
Also ich rede auch ohne Gedanken zu haben. Tatsächlich werden die Fragen, also die Gedanken nicht benötigt, dass eine Frage gestellt werden kann. Genauso ist auch Gedanken nicht notwendig, dass Antworten rauskommen. Aus der persönlichen Sicht ja, weil eben die Gedanken noch vollkommen in Aufruhr sind. Die Gedanken sind ein ganz ein wesentlicher Teil des Systems. Und die Gedanken formen ja die Person. Und umso weniger Persönlichkeit da ist, umso weniger Person da ist, umso weniger Gedanken sind da. Und dann siehst du, es funktioniert eigentlich auch alles ohne Gedanken. Außer die praktischen Gedanken, wenn es dann wirklich, wirklich für irgendeine praktische Aufgabe, die notwendig sind.
Einen sehr hilfreichen Satz, zumindest für mein System, weil Freiheit ist nicht für die Person, sondern von ihr.
Ja, genau, genau. Freiheit wird die Person niemals erfahren. Niemals.
Das macht so.
Ja.
Ansonsten kämpft man und macht man und tut man und ja, will irgendwas erreichen.
Die Person kämpft um Freiheit.
Ja.
Wenn überhaupt, ist es ein temporäres Glücksgefühl und dann kommt das nächste und nächste und nächste. Weil sozusagen die Gedanken die Person formen und die Gedanken das Gefängnis sind. Dort, wo Trennung zu Hause ist, gibt es keine wahre Liebe. Dort, wo Trennung zu Hause ist, gibt es keine Freiheit. Unmöglich. Kann nicht sein. Weil das alles einer Bedingung unterliegt. Ich liebe dich, wenn du mich liebst. Bedingung. Was ist das für eine Liebe? Ich bin zu dir nett, wenn du zu mir nett bist.
Aber wie kann Trennung was verhindern, wenn Trennung gar nicht besteht? Weil sie ist ja nur eingebildet. Wie kann was Eingebildetes was bewirken?
Es ist nicht nur eingebildet, es ist tatsächlich gefühlt. Es ist eine fühlbare Trennung. Ausgehend von der Identifikation der Gedanken. Die Gedanken haben Trennungscharakter. Die Gedanken formen sozusagen, jetzt ganz plakativ gesagt, eine energetische Hülle, hier über diesen Körper und wir erfahren uns wirklich als getrennt. Und nehmen wir den Gedanken aus dem Spiel, lösen wir uns von dem Denken immer mehr, immer mehr, immer mehr, löst sich sukzessive immer mehr das Gefühl der Trennung auf. Und plötzlich merken wir, oh, es ist alles viel leichter, es ist alles viel weiter, viel heller. Es ist in Wirklichkeit alles eins. Also es ist nicht nur eingebildet. Es ist nicht nur, wie manche sagen, ein Gedanke. Es ist tatsächlich ein Gefühl, ein energetischer Knoten.
Wenn Menschen davon berichten, dass die Kundalini aufsteigt, also dass dadurch dann das Leben irgendwie sich total verändert, ja, wie passt das in dein Bild rein, was du hast?
Ein Objekt. Kundalini ist ein Objekt, ist etwas Wahrnehmbares. Es muss die Kundalini-Energie nicht aufsteigen, um zu wachen. Sonst wäre es ja wieder eine Bedingung sozusagen. Es ist eine Form, wie das Erwachen sozusagen geschehen kann, aber es muss es nicht. Bei mir ist niemals eine Kundalini aufgestiegen. Also das sind so Konzepte, dass man erst die Kundalini-Energie aktivieren muss und keine Ahnung, was man halt jahrelang vorbereiten muss. Es kann sich so verwirklichen mit dieser Geschichte und plötzlich erkennt man, muss es aber nicht. Muss es nicht.
Aber aus dem, was du gesagt hast, wird auf jeden Fall in meinem Kopf der Schluss gezogen, der Glaube an die Gedanken muss wegfahren. Das wäre ja dann doch eine Bedingung.
Ja, hast du vollkommen recht. Es schaut so aus, als würde das förderlich sein, wenn man sich von den Gedanken löst, dass hier die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass das Erwachen geschieht. Aber das, was immer gegeben ist, wenn sich von den Gedanken so eine Loslösung passiert, dass es weiter wird, dass es leichter wird. Das ist bei jedem, jeder erfahrt das. Wenn er einfach nur die Gedanken bewusst sozusagen wahrnimmt, einfach nur die Aufmerksamkeit und wenn nur für ein paar Minuten auf den Gedankenstrom richtet, passiert bei jedem ein Durchatmen, etwas Leichtes, es öffnet sich etwas.
Weil die nicht mehr die automatische Identifikation passiert, sondern weil eine bestimmte Distanz dann da ist. Also ich bin hier und beobachte die Gedanken.
Ja, genau. Du schaffst sozusagen, du bist normalerweise als Person verklebt mit den Gedanken und du glaubst, du bist entweder die Gedanken oder der Denker der Gedanken oder der Körper. Das ist die Urillusion. Da nimmst du die Gedanken wahr und automatisch geschieht eine Loslösung, so wie du sagst. Und in dieser Distanz ist schon mal Frieden da. Und du merkst, das dreht sich hier weiter und hier bewegt sich nichts. Das bist du. Und dadurch, dass du dich losgelöst hast, wird das weniger und weniger und weniger. Und hier öffnet sich immer mehr weite Leichtigkeit. Wir bedienen uns einfach nur unserer natürlichsten Funktion. Dass wir bewusst sind, dass wir beobachten, dass wir wahrnehmen. Wir sind reine unpersönliche Wahrnehmung.
Also ich frage einfach weiter, wenn ihr nichts fragt. Aber aus der evolutionären Entwicklung des Menschen sieht es doch so aus, als wenn das so geschehen wäre, dass Bewegung immer mehr Bewusstsein anzieht. Also Gefahr kam immer durch Bewegung. Also wenn sich irgendwo ein Tier bewegt, war es irgendwie wichtig, seine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Was ist das für ein Tier? Ist das gefährlich? Oder wenn ein Fels irgendwo runterrutscht oder so. Wenn sich was bewegt, war irgendwie die Gefahr. Mhm. Und die Gedanken sind ja auch so eine Art Bewegung. Ist es dann nicht in einer Art natürlich, die Aufmerksamkeit auf diese Bewegung zu geben und sich der zu widmen.
Ja klar, aber es ist in Wirklichkeit kein Gedanke notwendig, wenn da jetzt ein Tiger im Hof herumlaufen würde. Dann würden wir alle weglaufen, aber ganz automatisch. Ganz automatisch, das macht das System von selbst. Denn das kennen wir doch alle, selbst aus der persönlichen Sicht kennen wir das alle, wenn wirklich Gefahr ist, wenn wirklich Lebensgefahr ist, da gibt's kein Denken. Dann schaltet das Denken aus, weil das Denken zu langsam ist. Dann geschehen nur mehr automatische Handlungen. Und nachher sieht man, wow, und dann kommt das Denken. Dann kommt das Denken. Dann kommt Zittern, dann kommt Denken. Aber in der Situation, bis die Gefahr bereinigt ist, ist es ein automatischer Ablauf. Dann sehen wir, hey, das ist alles automatisch geschehen. Instinktiv, automatisch, richtig. Und dann schaltet das Denken ein.
Macht eine Geschichte daraus.
Genau. Dann, was da passiert ist und so weiter und so fort.
Und was ich getan habe.
Genau. Und ich bin schuld, dass ich den Ofen nicht abgedreht habe und so weiter und so fort. Jetzt wäre fast die Wohnung gebrannt. Und dann geht schon wieder die Geschichte des Rattern los, das Drama los. Und natürlich, auch das ist perfekt. Auch das ist perfekt, aber deswegen sind ja wir nicht hier. Ja. Wir sind hier, um sozusagen in der Welt Freiheit erfahren zu können. In der Welt glücklich zu sein, Frieden zu erfahren.
Gibt es in deinem Leben kein Drama mehr?
Kein persönliches Drama mehr. Also es kommen natürlich noch Gefühle hoch. Angst, Traurigkeit. Das kann noch aufkommen, auch wenn das sehr selten aufkommt. Aber auch das kann erscheinen. Aber es ist nicht meine persönliche Angst. Sie gehört nicht Andreas. Sie ist einfach da. Sie ist einfach da. Ein weiteres Objekt, was sozusagen die Wahrnehmungsfeld befüllt. Und wenn du siehst, es gehört dir gar nichts, nichts, das T-Shirt, nicht einmal der Körper. Es gibt keinen Besitzer, keinen persönlichen Besitzer.
Ja, aber wenn dir ein Taschendieb was aus der Hose, dein Portemonnaie aus der Hose zieht, dann wirst du vielleicht schon
natürlich
als Besitzer reagieren.
Ja, natürlich, sage ich, ist der wahnsinnig. Ich laufe hinterher und schaue, dass das Geld wieder zurückkommt. Aber es ist eine andere Dimension da. Und wenn ich sage, der hat mir mein Geld gestohlen, ist trotzdem die Dimension, das Wissen da, es ist nicht mein Geld. Und es ist... Und darüber kann eben nicht gesprochen werden. Es ist trotzdem alles in Akzeptanz, in Frieden gebadet. Obwohl vielleicht Aufregung geschieht. Aber es ist nichts mehr persönlich. Es erscheint, wird nicht mehr festgehalten und vergeht dadurch auch. Und trotzdem sagen nachher, ist der deppert, der fladert mir Geld. Aber es ist eine andere Energie in dieser Aussage drinnen.
Hat das irgendeinen Vorteil?
Ja, es lebt sich angenehmer.
Für wen?
Für das, was wir sind. Für das Bewusstsein. Also unterm Strich hat das Bewusstsein natürlich keinen Vorteil, aber die Empfindungen sind natürlich angenehmer als zuvor.
Ist es dem Bewusstsein nicht egal?
Im Endeffekt ist es dem Bewusstsein egal. Denn Bewusstsein, wie wir wissen, verändert sich nicht. Die Energie verändert sich nicht. Und hier ist diese Akzeptanz drinnen. Egal, was sich hier spielt, wie es sich spielt. Es kann eben nicht anders sein. Wenn wir vor der Kreuzung stehen und sagen, wir gehen nach links oder nach rechts, es ist bereits entschieden, ob wir nach links oder nach rechts gehen.
Und manchmal scheint es schwierig zu sein, herauszufinden, was schon entschieden ist.
Ja, man muss es nicht rausfinden. Das, was als nächstes kommt, ist entschieden.
Auch, dass man es nicht rausfindet.
Genau. Und aus der persönlichen Sicht ist das eine beklemmende Aussage. Ja. Aber im Endeffekt liegt genau da die Freiheit. Dass alles da ist. Alles geschieht, alles ist da. Denn wenn ich eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung treffe, wie oft erfahren wir das, dass wir nachher sagen, um Gottes Willen, das war nicht die richtige Entscheidung. Da ist wieder Konfliktpotenzial drinnen. Also im Endeffekt geht es einfach darum, wenn wir das erkennen, was wir wirklich sind, dann ist die Freiheit da, dann ist Fülle da. Dann ist die Welt nach wie vor da, aber sozusagen wir erkennen, dass wir im Endeffekt nicht in der Welt sind.
Gibt es noch Sorgen in deinem Leben?
Wenn sogenannte Sorgen auftreten, dann sind sie unpersönlicher Natur. Und dann sage ich natürlich, ja, ich habe Sorge, A, B, C, aber gleichzeitig ist das Sehen da, es sind nicht meine Sorgen. Es sind Wasserblasen, die an die Oberfläche kommen und sozusagen, dass sie, weil sie nicht mehr gedanklich festgehalten werden, zerplatzen. Sie schwimmen vielleicht ein bisschen an der Oberfläche, aber sie zerplatzen dann. Wenn ich sie jetzt gedanklich festhalten würde, ich will das nicht haben und das sind meine Sorgen und das sind meine Sachen, dann halte ich sie fest, dann halte ich sie am Leben. Wenn wir einfach alles sozusagen durch uns durchfließen lassen, durch uns durchlassen, dann, ja, erkennen wir, dass wir im Kinosaal sitzen und der Film läuft. Und wenn wir reingezogen werden, wunderbar. Wenn wir uns dann wieder als Kino-Zuschauer erfahren, auch wunderbar. Alles darf sein, alles ist okay, wie es ist.
Und wenn wir meinen, wir wären die Leinwand?
Ja, es wäre ein anderes Beispiel. Und meinen ist zu wenig. Mentales Meinen ist zu wenig. Denn dann passiert das, was bei vielen passiert, dass sie sozusagen sich der Non-Dualität zuwenden als Person und sozusagen nicht tiefer eindringen und in der Person hängen bleiben und sagen, ich kann ja gar nichts tun, es ist alles, geschieht alles von selbst. Und das wird dann als Entschuldigung hergenommen. Das ist aber dann sozusagen eine Art Dissoziation, eine Abspaltung. Dann ist es die doppelte Abspaltung vom Leben. Die persönliche Abspaltung sowieso und zusätzlich die Entschuldigung. Also Non-Duality ist jenseits des Verstandes. Da geht es in Wirklichkeit wirklich um Erfahrung, um Wahrnehmung.
Aber wie kann was zu wenig sein, wenn alles perfekt ist, wie es ist?
Ja, es ist alles perfekt, da hast du vollkommen recht. Aber aus der persönlichen Sicht ist es eben nicht perfekt. Die Person wird weiter leiden. Solange die Person den Gedanken glaubt, wird die Person teilweise Freude empfinden, von freudigen Momenten, und aber auch Leid empfinden, von leidvollen Momenten. Weil die Person ja schon bereits in der Dualität stattfindet. Die Person ist ein Teil der Dualität. Die Person sitzt in der Hochschaubahn.
Ist auch interessant.
Ja. Ist auch okay. Ist auch okay. Aber ich denke, sonst wären wir nicht hier. Wenn das wirklich okay wäre, wenn die Hochschaubahn wirklich okay wäre, dann wärst du auch nicht hier.
keine Frage, aber ich empfinde das gerade als sehr befreiend, nicht glücklich sein zu müssen.
Ja, musst du nicht. Und genau in dem Punkt, in dem Fall bist du dann glücklich.
Ja.
Wenn du das loslässt, glücklich sein zu wollen, bist du automatisch glücklich. Wenn du loslässt, frei sein zu wollen, bist du frei. Weil das Denken aufhört. Weil das Um-Zu aufhört. Genau. Deswegen, alles darf sein. Alles darf sein. In dem alles darf sein, ist das große Ja. Wenn wir das große Ja über den jetzigen Moment stülpen, ist das da, was wir suchen. Dann ist, so wie du sagst, das Gefühl der Befreiung da. Jeder von uns ist perfekt, aus der absoluten Sicht sowieso und auch aus der relativen Sicht. Jeder. Jeder. Egal, wie wir funktionieren, egal, was in uns stattfindet, egal, welche Vorlieben, welche Macken wir haben, es ist alles perfekt, alles darf sein. Dann hört dieser Selbstoptimierungswahnsinn auf, dieses Verbessern wollen. Ich kann mich an eine Zeit zurückerinnern, wo ich immer wer anderer sein wollte. Immer wer anderer. Und das hat zu meinen damaligen Depressionen und Ängsten hat das sozusagen noch einmal den Turbo-Effekt in die ganze Misere reingeschossen. Ja? Bis ich verstanden habe, ich kann niemals so sein wie du und du kannst niemals so sein wie ich. Das ist unmöglich. Und das ist dann die wahre Selbstliebe. Zu sehen, es ist alles in Ordnung. Alles an uns ist in Ordnung. Auch die Psychosen dürfen da sein. So sind meine Psychosen weggegangen, weil ich endlich verstanden habe, wie es funktioniert. Sie dürfen da sein. Es gibt niemanden mehr, der sagt, therapier das weg und mach das und mach das. Nein, einfach Hingabe, einfach da sein lassen.
Das ist so eine Erleichterung.
Ja.
Wut ist da, ja, Wut ist da.
Genau.
Ohne darf nicht sein, will ich nicht.
Genau.
Sondern, ja, Wut ist da.
Genau, weil was passiert, wenn du die Wut da sein lässt, dann wirst du selbst zur Wut. Dann ist nur mehr Wut da. Und wenn nur Wut da ist, gibt es kein Problem mehr. Die Wut braucht ein Gegenstück, um ein Problem draus zu machen. Und das Gegenstück ist immer das Ich. Wenn du zu reinen Wut wirst, cool, tobt sich aus, alles. Da gibt es aber dann kein, ich darf nicht wütend sein oder warum habe ich jetzt das gemacht oder das gemacht oder das gemacht. Und das ist dieses Loslassen. Das ist das Akzeptieren, die Annahme. Dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Und dann kommen natürlich viele unterschiedliche Kräfte, gesellschaftliche Natur, Moral, Ethik, all das und natürlich dann die Überkraft, wieder die Gedanken. Denn wenn wir uns jetzt erlauben, dass alles da sein darf, jetzt. Alles darf da sein. Dann erfahren wir automatisch eine energetische Verschiebung in uns. Ganz automatisch. Der Moment verändert sich sowieso automatisch von selbst. Jede Sekunde verändert sich der Moment. Im Endeffekt müssen wir uns keinen einzigen Gedanken drüber machen. Denn hier ist jetzt automatisches Umpositionieren passiert. Ohne ein Denken, ohne ein Gedanke. Wie funktioniert das? Wer tut das? Wer macht das? Und es scheint so, dass bewusst zu sein, sich des jetzigen, gegenwärtigen Moments bewusst zu sein, mit allem, was der Moment zu bieten hat, förderlich ist, dass man das Ganze, dass das Ganze sozusagen durchschaut wird. Weil wir bewusst sein sind. Wir sind nicht unbewusst sein, wir sind bewusst sein. Wenn wir uns dem bedienen, was wir sind, erkennen wir uns selbst. Habt ihr irgendeine Frage? Der Frieden ist dann da, wenn man sozusagen nicht jede Frage beantworten kann für sich selbst, sondern wenn gar keine Fragen mehr erscheinen, dann ist der Frieden da. Und nicht, dass ich auf jede meiner Fragen selbst eine Antwort habe. Wenn gar keine Fragen mehr erscheinen, dann ist der Frieden da. Wenn das jetzt bei euch so ist, dann ist das wunderbar.
Ja, ist so.
Frage ich noch was mehr Persönliches. Kann quasi der Ich-Gedanke auch als Tor zum Bewusstsein genutzt werden? Also wenn ich so nach innen schaue, ich, die Energie auch irgendwie, was ist mit Ich gemeint? Mhm. Und dann versuche das Persönliche irgendwie, also das Unpersönliche darin zu spüren. Dann kommt es mir vor, als wenn das auch so ein Tor ist zum Bewusstsein.
Ja. Kann sein, dass du sozusagen mit Hilfe eines Gedankens dich hier tiefer reinfallen zu lassen. Ja, kann sein, du wirst eines Tages merken, es ist nicht notwendig. Aber jetzt kann es sozusagen für dich so eine Art Rutsche sein. Ja, ja. Irgendwann einmal löst du dich auch von diesen Gedanken.
Ja, aber es ist irgendwie wohltuend. Früher habe ich immer gedacht, der Ich-Gedanke ist nicht gut oder der darf nicht sein oder der sollte einfach wegfallen oder was, aber nicht gegen den Ich-Gedanken anzukämpfen, sondern ihn als quasi noch als Mittel zu benutzen, finde ich jetzt irgendwie viel geschickter.
Genau. Also es darf alles sein, es dürfen auch die Ich-Gedanken sein. Wenn du ihn da sein lässt, dann bist du schon bewusst. Und deswegen merkst du, es ist eine, für dich eine Art Rutsche, obwohl der Ich-Gedanke da ist, hast du aber schon eine Distanz zu diesen Ich-Gedanken geschaffen. Weil du ihn da sein lässt. Weil du dir dem Ich-Gedanken bewusst geworden bist. Und schon hast du hier diese Verklebung gelöst. Und deswegen merkst du, es tut sich etwas. Also alles darf sein, meine Empfehlung ist, alles bewusst da sein zu lassen. Gedanken, Gefühle, alles. Dann verändert sich alles. So wie ich gestern schon gesagt habe, im Endeffekt geht es um den Bewusstheitsgrad. Wenn wir alles runterbrechen, geht es um den Bewusstheitsgrad.
Ist das ein Prozess, der erstmal immer bewusster wird?
Ja, ja. Ich kann mich erinnern, wie ich damit sozusagen mit Selbsterforschung angefangen habe. Da habe ich mir, wir können ja zu Bewusstsein auch anders sagen, achtsam sein, registrieren, was geschieht. Ich konnte mich nicht einmal eine Minute auf irgendetwas konzentrieren. Sofort ist der Verstand, der Mind, hat mich wieder weggezogen. Und bis ich registriert habe, dass sozusagen, okay, ich wollte eigentlich die Kerze anschauen, nur die Kerzenschein anschauen, habe ich wieder ein paar Minuten, irgendwo war ich gedanklich, und das ist ein Training. Das ist einfach ein Training. Einfach ein Training. Und irgendwann einmal merkst du, du musst gar nicht mehr dich aktiv konzentrieren, sondern du bist rein die Konzentration. Du bist die selbst die Achtsamkeit, das Bewusstsein. So wie du sagst, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess.
Der muss aber nicht linear verlaufen, sondern...
Absolut nicht. Es sind alles Zyklen. Es sind alles Zyklen. Selbst wenn das Erwachen geschieht, wenn du erkennst, wow, ja, jetzt habe ich's, wie das zu einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit wieder weggeschwemmt werden. Dann richtest du dich da wieder aus, dann kommt es wieder. Das ist ein Flut-Ebb-Effekt, eine Ziehharmonika. Ja? Aber wenn man sozusagen jetzt so gesprochen dranbleibt, dann wirst du immer mehr das erfahren, egal wann und wo du bist. Also es sind Zyklen. Es gibt hier nichts Lineares.
Wenn alles sein darf.
Genau. Ja. Weil sonst ist ja wieder die persönliche Verkrampfung.
Genau.
Ja. Und das kenne ich noch aus meiner Zeit. Sozusagen, ich habe das erfahren dürfen und wollte das natürlich festhalten. Und in dem Festhalten war es wieder weg. Und es war Wochen, es war teilweise Monate weg. Und dann war ich so frustriert, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich damit gar nicht angefangen hätte, weil ich habe sozusagen jetzt unter anderem das Paradies erfahren und jetzt bin ich wieder gefangen in meinem Körper und glaube, ich bin der kleine Andreas. Und umso mehr dann einfach das losgelassen worden ist. Einfach, okay, ich habe keine Bücher, nichts mehr sehen können. Alles losgelassen, plötzlich war es wieder da. Also es ist ein ständiges Selbsterforschen. So ein lebenslanges Selbsterforschen.
Meinst du mit Selbsterforschung auch die Frage, wer bin ich?
Also mit der Frage, wer bin ich, habe ich nie etwas anfangen können. Das hat mich nie berührt, nie getatscht, weil wer ist einmal ganz falsch, weil wir sind nichts männlich, nichts weiblich. Eher wer treffen, was bin ich? Manchmal bin ich mit der Frage reingegangen, was erfährt, was nimmt wahr. Das hat bei mir mehr bewirkt. Energetisch hat das mehr sozusagen, ist in mich eingedrungen. Aber im Endeffekt habe ich... Es ist so viel einfacher, einfach nur bewusst zu sein, einfach nur bewusst wahrnehmen. Die Dinge wahrnehmen, wie sie sind. Einfach nur zu sein. Wir sind jetzt hier alle. Wir tun nichts dafür, dass wir sind. Null. Keine Energie ist notwendig, dass wir sind. Lassen wir uns auf dieses Wir sind, dieses Ich bin zurückfallen. Nehmen wir das wahr, entspannen wir uns da hinein. Ist die Erkenntnis da. Aber natürlich hat jeder sozusagen seine Sätze oder seine, ja, ich sage mal, kreative Ideen, wie er merkt, er kommt hier tiefer hinein. Aber im Endeffekt, egal wer, wie, wo, was macht, es geht immer nur darum, raus aus dem Verstand zu kommen. Wenn wir stricken, und es ist nur mit Stricken da, ist Erwachen da. Wenn wir Fußball spielen und es ist kein Gedanke da, lösen wir uns im Fußballspielen auf. Meditieren wir im klassischen Sinne, ist der Verstand nicht da. Deswegen ist Meditation so befreiend. Gehen wir in die Natur raus und nehmen einfach nur die Luft, die Vögel, die Natur, den Geruch, das Gesehene einfach nur wahr. Zieht sich der Verstand zurück. Also, wir können tun und machen, was wir wollen, suchen wir uns irgendetwas aus, wo das Denken sich zurückzieht.
Es wird, glaube ich, nur oft, oder bei mir war es auch oft so, verwechselt mit, es ist irgendwas angenehm und deshalb fühle ich mich gut, was auch immer. Aber das ist ja, das hat eben schon diese Polarität in sich. Ich gehe jetzt in die Natur, weil dann geht es mir gut. Ich will also nicht, dass es mir nicht gut geht.
Ja, genau. So. Ich weiß, was du meinst. Da ist noch zu viel Wollen drinnen.
Genau.
Ja, genau. 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 Denn wahre Meditation, und ich sage, nicht klassische Meditation, die wir kennen. In Wirklichkeit ist immer Meditation da. Aber wahre Meditation ist, wenn Absichtslosigkeit geschieht. Wenn einfach nur in die Natur gegangen wird, weil eben nur in die Natur gegangen wird. Und natürlich ist es ganz klar, wenn wir uns für dieses Thema Erwachen interessieren, dass ein Umzu drinnen ist. Das ist ganz klar. Ja? Aber dann sozusagen ist es förderlich, dieses Umzu gehen zu lassen. Wir gehen in Meditation, um befreien zu erlangen, okay, aber in der Meditation muss das Umzu gehen gelassen werden. Und das kann der Mind natürlich nicht verstehen, weil ja der Mind dieses Umzu ist.
Siehst du deinen Körper als Tempel an, für den es gut ist zu sorgen? Also früher hast du erzählt, dass du Fußball gespielt hast oder sogar Fitnessstudio gegangen bist. Ist das eben noch so geblieben oder hat sich das verändert?
Also Fußball spielen gehe ich jetzt nicht mehr, ab und zu noch Fitnesscenter. Ja, also als Tempel sehe ich das nicht an. Es ist einfach, ja, es findet einfach Training statt. Also, es hat dieser Selbstoptimierungswahn hat aufgehört. Ja, das ist, natürlich wird für den Körper gesorgt, ist ja ganz klar. Aber es hat dieses Optimieren, dieses Verbessern wollen, dieses wer andere in der Gesellschaft sein zu wollen aufgehört. Es wird für den Körper gesorgt, natürlich. Ich trinke, ich esse, ich gehe mich duschen. Ich gehe ab und zu ins Fitnesscenter. Also ich sage nicht, ich bin nicht mein Körper und gehe mich nicht mehr duschen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Also bei mir ist es auch nicht so, dass ich den Körper optimieren will, aber es ist einfach die Erfahrung, wenn ich Übungen mache, auch für den Rücken und so, dass ich mich einfach besser fühle. Ja. Ne? Und nicht irgendwie, wenn ich lange nichts mache, dann kommen vielleicht auch Schmerzen.
Und ja, sowas, natürlich. Ne? Ja klar, das ist natürlich noch immer da. Klar. Klar, wird hier dann sozusagen Glückshormone ausgeschüttet, ja, Endorphine, man fühlt sich sozusagen irgendwo vitaler. Ja klar.
Klar. Ist da noch ein Genuss, wenn sowas passiert?
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Aber du hängst nicht irgendwie da dran, also.
Nein, also es ist kein, ich muss jetzt, das war früher, ich muss trainieren, ich möchte so viele Muskeln haben und da schaue ich ja dann besser aus und komme bei den Frauen besser an und solche Dinge. Also das ist alles weggefallen. Und trotzdem wird für den Körper gesorgt. In einem gesunden Ausmaß. ohne dass hier Leid darin vorkommt. Ohne dass hier innerer Konflikt, innerer Druck vorkommt. Also, das Erwachen ist mit so vielen Konzepten behaftet. Mit so vielen Konzepten. Ich kann mich erinnern, wie ich sozusagen auf der Suche noch war, und da hatte ich ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, und der hat mich dann ein bisschen von dem Konzept befreit. Ich dachte immer, man muss ein alter, weiser Mann sein, alte, weise Frau sein, zurückgezogen, bestens mit einem langen, weißen Bart, ja, sich der Welt sozusagen abwenden, in einer Höhle leben, sich selbst versorgen. Das waren meine Konzepte früher von einem Erwachten. Und dann habe ich weiß nicht, wie er heißt, gelesen, die Erwachten sind unter uns. Und das habe ich damals nicht verstanden. Und jetzt verstehe ich es. Umso mehr Gurutum, umso mehr Bambö, umso mehr, keine Ahnung, Show dahinter steckt, umso weniger wird sozusagen die Wahrheit wirklich gesehen.
Manchmal kommt es mir so vor, dass es gibt Menschen, die brauchen so eine gewisse Show oder dass sie zu jemand aufsehen können, um überhaupt angesprochen zu werden. Mhm. Und dann spielt das Leben das eben durch bestimmte Menschen.
Ja, natürlich. Da hast du vollkommen recht. Die Gefahr ist, umso mehr Show, umso mehr Guru-Tum, umso mehr die Guru-Nummer sozusagen gespielt wird, umso mehr spirituelles Ego kann sich wieder zeigen bei dem Lehrer, bei dem Guru.
Aber würdest du auch sagen, ich meine, ist auch nur ein Konzept, aber es gibt so eine Art Lehrerqualität. Also es gibt Menschen, da fällt die Identifikation weg, aber die würden nie auf die Idee kommen, das öffentlich zu machen oder darüber zu reden. Und bei anderen, da ist einfach das Bedürfnis und auch mehr oder weniger die Gabe dafür, das doch irgendwie zu vermitteln beziehungsweise darauf hinzuweisen.
Ja, klar. Natürlich gibt es hier Qualitätsunterschiede. Klar.
Klar.
Und in Wirklichkeit geht es ja immer um Resonanz. Es geht immer um Resonanz. Wo du zum Beispiel Resonanz zu ihm oder zu ihr hast, ist für mich zum Beispiel keine Resonanz da. Daher, weil ja alles Energie ist, ziehen sich die Energien ja dann gegenseitig an. Und was bei dir fruchtet, muss bei mir noch lange nicht fruchten und umgekehrt.
Ja, das ist ganz individuell. Das habe ich auch schon erfahren.
Genau.
Also, dass ich zum Beispiel zu jemand starke Resonanz hatte und den als sehr authentisch angesehen habe und jemand anders auch. Aber derjenige, der hat dann den, wovon ich zuerst gesprochen habe, überhaupt nicht als authentisch angesehen.
Ja, genau.
Also, das ist irgendwie, das ist immer ganz individuell.
Wie mit Essen, wie mit Trinken. Jeder hat seine Vorlieben. Was dir schmeckt, muss mir noch lange nicht schmecken und umgekehrt. Aber das Leben sucht sich sowieso dann die richtige Energie aus. Das, was für dich sozusagen förderlich ist, das steht als nächstes an. Und was für dich heute förderlich ist, muss morgen noch lang nicht mehr, also kann morgen nicht mehr für dich förderlich sein. Jeder Moment sorgt immer für sich selbst.
Also kann der Begriff, jemand ist authentisch, kann man nie objektiv sagen, weil es immer von der Resonanz abhängt.
Vollkommen richtig. Nichts kann man objektiv sagen. Gar nichts. Wenn ich sage, das ist ein roter Teppich und du bist aber sozusagen, nimmst den Teppich anders an und sagst, Andreas, das ist ein oranger Teppich. Wer hat dann recht? Ich kann dir nicht beweisen, dass er rot ist und du kannst mir nicht beweisen, dass er orange ist. Und so sind aber die Konflikte. So entstehen die Konflikte. Ah, der ist doch rot, ich habe recht.
Jetzt muss ich den Teppich aber auch füllen.
Den orange.
Also im Endeffekt gibt es nichts Objektives. Es ist alles sozusagen aus der persönlichen Sicht, alles die subjektive Sichtweise, das subjektive Empfinden. Das kennen wir doch alle, boah, da ist kalt, boah, da ist kalt. Da ist nicht kalt. Na sicher ist mir kalt. Wer hat jetzt recht? Ist jetzt wirklich kalt oder nicht?
Die Mütter. Die Kräfte, die widersprechen. Ich bitte, ja.
Die Mütter haben nicht recht, aber sie haben die Macht.
Ja, genau.
Und so entstehen Kriege. So entstehen Kriege. Die Kriege sind ein Gedankenkrieg. Der Gedanke bedeutet Krieg. Der Gedanke initiiert Krieg. Inneren Krieg, äußeren Krieg. Mikrokosmos, Makrokosmos. Alles fängt bei einem Gedanken an. Jeder Krieg beginnt mit einem Gedanken. Wie im kleinen, im nahen Umfeld, genauso wie im großen.
Mit dem Ich bin getrennt.
Genau, richtig. Genau.
Und dann geht's schon los.
Genau. Genau. Wenn kein Gedanke da ist, dann ist alles in Ordnung. Dann ist es, wird auch das Jetzt als in Ordnung wahrgenommen. Gedanke bedeutet eine imaginäre Mauer aufzuziehen. Und der Gedanke trennt das hier mit dem draußen. ich bin getrennt von dem da draußen. Und das bin ich. Da ist der Gedanke. Wird der Gedanke losgelöst, sehen wir, dass das auch im Außen erscheint. Dass sozusagen wir hier hinten beginnen. Und in Wirklichkeit ist es natürlich nicht wahr, weil wir sind überall, aber das, was ich damit sagen wollte, ist, dass der Körper bereits im scheinbaren Außen stattfindet. Denn wir glauben ja, wir sind hier und das ist das Innere, sozusagen das ist Innere und da beginnt das Außen. Und das ist die Illusion.
Ja, ich finde, das merkt man bei vielen Menschen ganz stark, diese Mauer, von der du gerade gesprochen hast, und bei anderen.
Hm. Ja, genau. Umso stärker der Mind, umso stärker die Mauer.
Ja.
Umso weniger, umso mehr löst sich das irgendwie auf. Umso mehr Gelassenheit, umso mehr, ja, ist okay, bin zwar nicht deiner Meinung, aber es ist in Ordnung, komm, geh mal auf ein Bier oder was auch immer. Können wir noch mal drüber reden. Das bedeutet, weniger im Gedanken, weniger in der Person zu Hause zu sein. Und all das sind wir. Sind wir immer. All das sind wir immer. Erfahrt ihr das jetzt? Ja? Ist der Verstand etwas weniger? Etwas leichter? Und gleich wird es weiter. Schon ist die gefühlte Mauer nicht mehr ganz so präsent.
Würdest du sagen, oder auch sagen, also Gedanken trennen sowieso grundsätzlich, aber dann gibt's noch spezielle Trennungsgedanken. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, eigentlich sind wir eine Menschheitsfamilie, aber wenn dann bestimmte Völker oder Nationen ausgeschlossen werden, um gegen die Kriegs führen zu können, dann, also so funktioniert das ja oft, ne, dass gesagt wird, ja, die gehören jetzt nicht zur Menschheitsfamilie und darum können wir ruhig gegen die Krieg führen. Zum Beispiel damals, wie Amerika einen Vietnamkrieg geführt hat, da waren die Vietnamesen, wurden eben als nicht zur Menschheitsfamilie zugehörig dargestellt. Ja, würdest du sagen, das ist auch so?
Ja, natürlich. Natürlich kann ein Gedanke dann noch mehr trennen, sozusagen. In der Trennung passiert noch mal Trennung. In der gefühlten Trennung geschieht dann die geglaubte Trennung. Klar. Es ist dann noch einmal explosiver, noch einmal stärker, noch einmal verstärkt, noch einmal enger, noch einmal klein gehalten alles. Der Radius wird noch einmal eingängig.
Ja. Wenn sowas zum Beispiel aus wirtschaftlichen Interessen passiert, ist jetzt bei dir da keine Beurteilung? Also das ist einfach das, was passiert? Oder?
Selbst wenn Beurteilung stattfindet, es ist keine persönliche Beurteilung. Also es wird gesehen, nicht Andreas hat diese Meinung. Es kommt halt Wahnsinn, was hier jetzt abgeht. Aber es ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke, es hat keine Kraft mehr. Es hat keine Ladung, nichts Persönliches, nichts Leidvolles mehr. Es ist ein durchlässiger Gedanke. Es steckt sozusagen kein Glaube mehr hinter dem Gedanken. Und trotzdem erscheint zum Beispiel der Gedanke. OFAT, wow, Wahnsinn, was da abgeht. So, als Person, Wahnsinn, Leid. Wie kann das sein? Und was? Nein, das.
Aber es kann trotzdem Gefühle auslösen, also auch wenn jetzt der Tatbestand mit dir selber nichts zu tun hat.
Ja, natürlich kann es Mitgefühl auslösen, Mitgefühl mit der Welt, weil ich ja das auch selbst bin. Klar, aber eben die Gefühle sind nicht persönlicher Natur. Der Gedanke ist nicht von persönlicher Natur. Und das ist es niemals. Die Gefühle sind niemals von persönlicher Natur. Die Gedanken sind niemals von persönlicher Natur. Es gibt nichts Persönliches hier. Never ever. Und das macht halt dann sozusagen einen Unterschied zu sehen, erscheint und vergeht. Und die Verklebung mit dem Denken, sozusagen die Verhaftung mit dem Denken, dann geschieht geglaubtes persönliches Leid. Denn all das, was wahrgenommen wird, sind wir selbst. All das ist sozusagen das verlängerte Sein. All das ist unser Spiegelbild. Wir schauen uns ständig selbst an. Wir nehmen uns ständig selbst wahr. Die Gesellschaft sind wir selbst. Der Wahnsinn, was hier jetzt abgeht, sind wir selbst. All das kommt aus unserem Inneren. All das erscheint aus unserem Inneren. Und die Person versucht sozusagen am Spiegelbild etwas zu ändern, im Außen etwas zu ändern. Und die Veränderung, die wahre Veränderung im Außen geschieht, wenn die Veränderung in uns geschieht. Wenn das Erkennen in uns geschieht.
Früher hast du mal berichtet, wenn du reist, dass du nicht das Gefühl hast, dich fortzubewegen, sondern dass alles an dir vorbeizieht irgendwie. Also wenn du dich ins Auto setzt, die Landschaft zieht an. Also wie ein Film irgendwie. Ist das immer noch so? Und
ja, das kennst du das nicht auch, wenn du Auto fährst? Dass du manchmal so Einblicke hast, dass nicht du fährst, sondern du bist sozusagen unbewegt und die Landschaft kommt auf dich zu. Kennst du das?
Ich bin dann immer auch sehr bewusst oder versuche, was um mich herum passiert, okay. Also was, wie der Verkehr hinter mir ist auf der Autobahn und welche Spur frei ist und sowas Sachen. Das irgendwie ist so richtig wie ein Autobahnspiel, das dann im Kopf abläuft.
Kennt ihr das? Kennt das irgendwer von euch? So kurze Einblicke, ja, genau. Und das ist der Einblick, wie es wirklich ist.
Ja. Auch beim Laufen ist das manchmal. Spazieren beim Laufen.
Ja, genau. Also es scheint so, umso ruhiger sozusagen die Perspektive ist, umso eher ist diese, zeigt sich diese Schau, dass in Wirklichkeit alles auf uns zukommt. Umso mehr man sozusagen in der Bewegung ist, ja, umso schwieriger ist es. Also auf deine Frage zurückzukommen, Devasetto, umso ruhiger sozusagen hier dieser Körper ist, umso mehr ist die Erfahrung da, ja, dass es alles, der Moment durch mich durchfließt. Und umso mehr Bewegung da ist, umso weniger wird es erkannt. Und beim Reisen, meistens mit Auto, ist sozusagen die Position in Ruhe und auch die Landschaft sozusagen irgendwo linear auf dich zukommend. Und deswegen ist hier die Innenschau relativ einfach. Ja, wir sind das Unbewegte. Wir sind das Konstante. Der Moment kommt auf uns zu, wenn wir das so wollen. Oder geschieht in uns. Denn hier bewegt sich alles, aber in dem gibt es ja etwas Permanentes, etwas Unbewegtes, etwas Konstantes. Nehmt ihr das wahr? Dass in der Bewegung, selbst wenn wir unseren Kopf bewegen, dass sich etwas nicht verändert. Und das ist die Energie, das ist die Substanz, das ist der Stoff, aus dem der Moment entsteht. Der Stoff bleibt jeden Blickwinkel gleich und die Farben verändern sich natürlich. Aber die Grundlage der Farben ist immer gleich. Und da sehen wir, dass wir die Grundlage sind, dass wir das Konstante sind. Und dann sehen wir, dass wir sozusagen unbewegtes Bewusstsein sind, primär, was immer da ist, und das bewegte Bewusstsein. Primär das Unbewegte, sekundär das Bewegte. Wir sind die Leinwand und der Film. Primär die Leinwand, die unbewegte, konstante Leinwand, sekundär der Film. Und all das wird gesehen, wenn sich das Denken zurückzieht. Und das ist im Endeffekt vielleicht faszinierend oder hört sich vielleicht sogar verrückt an, aber es geht uns ja allen darum, dass wir friedlich sind, dass es in uns friedlich wird, dass wir Glück erfahren, dass wir einfach Lebendigkeit und uns voll und ganz fühlen. Darum geht es uns. Ob als Person oder nicht als Person, es geht immer darum, sozusagen erfüllt zu sein. Alles, was getan wird als Person, dient einzig und allein, dass wir uns glücklich fühlen. Jede Handlung, sei sie noch so, schaut sie noch so selbstlos aus, ist egozentrierter Natur. Aus der persönlichen Sicht. Selbst Mutter Teresa hat gesagt, sie, Sie macht die Handlungen, dass sie ihre eigenen Schatten nicht anschauen muss. Was meinst du, Dietmar?
3 Minuten.
Was, 3 Minuten?
Ja.
Ach so, okay. Ich hab schon verstanden, Dietmar, ich bin gleich fertig. Also, es geht immer um Frieden, glücklich sein. Das ist der Antrieb. Das ist der Antrieb des Menschen. Und in Wirklichkeit ist der Frieden und das Glück immer da. Unabhängig vom Außen. So, mehr fällt mir eh nicht mehr. Vielen Dank.
Danke.
Danke. Danke.